Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Geist Gottes verändert. Wenn ein Mensch dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn begegnet, dann kann Veränderung geschehen. Dann gibt es wirkliche, umfassende lebensumfassende Veränderung. Es gab und gibt ja viele Versuche in dieser Welt, den Menschen besser zu machen oder endlich Weltfrieden zu schaffen. Man versucht es unter anderem, man versucht einfach Unterschiede wegzureden. Ja? Da wird dann gesagt, wenn wir uns alle gegenüber mit Toleranz begegnen, dann werden wir schon den Weltfrieden schaffen. Wir haben in Tabor gerade Leute aus, Uganda, die aus dem alten Haus zu den Bergen Fenster ausgebaut haben und die alle in einen Container verladen, der dann nach Afrika geht. Und ich legte für die Leute einen Schlüssel bereit und da stand drauf, für die Afrikaner. Und dann hat sich doch die Empfängerin beschwert. Das könnte ich doch nicht schreiben. Ich sage, warum? Ich bin Europäer, dann gibt es Amerikaner, dann gibt es Asiaten, dann gibt es Australier und dann gibt es Afrikaner. Was ist denn da schlimm? Unterschiede werden einfach weggebügelt. Ja? Man versucht Unterschiede, keine Unterschiede mehr sein zu lassen. Da ist etwas grün. Und man verbietet einfach, es grün zu nennen und beharrt drauf, dass es rot oder schwarz oder was auch immer. Dabei hat der Schöpfer Vielfalt geschaffen, erdacht und gewollt. Jeder von uns hat ein anderes Gesicht. Gibt kein Gesicht zweimal. Neulich sagte mal einer zu mir, mach doch nicht so ein Gesicht. Habe ich gesagt, wenn ich Gesichter machen könnte, hätte ich schon längst ein anderes. Ja. Der Schöpfer hat jedes Gesicht individuell gemacht und sich was dabei gedacht. Es gibt Unterschiede. Ja. Sei es nun in den Kulturen, sei es im Aussehen, in Herkunft und bitteschön auch im Geschlecht. Ja. Bewusste, gewollte Unterschiede. Diese Unterschiede, die bleiben alle auch bestehen, wenn ein Mensch Christ wird. Wenn er eine bewusste Hinwendung zu Jesus vollzieht, da wird nicht auf einmal aus einer Frau ein Neutrum oder aus einem Mann ein Neutrum. Man bleibt Frau oder Mann. Ein Weißer wird nicht schwarz, ein Schwarzer wird nicht weiß. Aber es ändert sich die Gesinnung, wenn wir uns Jesus Christus zuwenden. In unserem Predigttext für heute, da haben wir das Paradebeispiel aus dem Buch der Taten der Apostel. Finde ich, ist die bessere Bezeichnung als Apostelgeschichte. Geschichte klingt so wie, ja, ist ein schönes Geschichtlein. Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ne? Nein, Taten der Apostel, da sehen wir, wie einer, der die Christen vorher bis aufs Blut verfolgte und mordete, auf einmal einer wurde, der sie liebte und für sich aufopferte. Ich lese den Predigttext aus Apostelgeschichte 9, wir haben ihn ja auch hier vorne stehen. Da heißt es, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, eigentlich steht da die, die auf dem Wege sind, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da. Denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Wir beten. Herr, leite uns in deine Wahrheit, segne Reden und Hören. Amen. Ja, in diesem Text wird hier Saulus beschrieben in seinem Eifer, in seiner Motivation. Die, die des Weges waren, hier eine Bezeichnung für die Christen, eine Bezeichnung, die wir hier öfters finden, die, die des Weges waren, anzuzeigen und sie vor das Gericht zu stellen. Nach Saulus Überzeugung waren diese Christen, die, die des Weges waren, Gotteslästerer. Denn Saulus lehnte Jesus als Messias Für ihn waren sie schlimme Gegner, Feinde seines Glaubens, Feinde seiner Überzeugung, Feinde seiner Religion. Und die galt es zu bekämpfen. Er führte einen religiös motivierten Feldzug gegen die Christen, gegen die, die des Weges waren, in vollster Überzeugung, Gott damit einen guten Dienst zu erweisen. Er wäre überhaupt niemals auf die Idee gekommen, dass die, die er verfolgte, Eigentum des Herrn waren, dem er dienen wollte. Saulus hat es von Herzen und aus seiner vollsten Überzeugung gut gemeint. Ein Elend zum Heulen eigentlich. Er hat es gut gemeint. War kein schlechter Mann. Er hat es gut gemeint. Er dachte, ich tue Gott einen Dienst damit. Aktuell sehen wir ja auch religiös motivierte Gewalt, Terror, was es auch sei, ja, von anderer Seite aus. Diesen Saulus hier, den hätte mit Argumenten niemand stoppen können. Den hätte auch mit einem interreligiösen Dialog niemand in die Schranken weisen können. Auch nicht mit verschlossenen Grenzen, auch nicht mit synkretistischen Anstrengungen oder ökumenischen oder was es auch sei. Niemand hätte ihn aufhalten. Hier musste Gott selber handeln. Kein Mensch hätte ihn gestoppt. Kein menschliches Mittel hätte im Ansatz auch nur Saulus zum Umdenken bewegt. Nur in der Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn vor den Toren von Damaskus konnte Saulus erkennen, dass er auf dem völlig falschen Weg war. Dieser Herr, dem er aufrichtig dienen wollte, begegnete ihn in diesem Licht und fragte ihn in der Stimme: Saul, Saul, was verfolgst du? Mich? Frag nicht, warum verfolgst du die Christen? Warum verfolgst du die, die des Weges sind? Warum verfolgst du mich? Und er fragt zurück, Herr, wer bist du? Und die Stimme sagt ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und hier muss für Saulus eine ganze Welt zusammengebrochen sein. Alles, was er gelernt hatte, alles, was er sich vorgenommen hatte, die ganze Ausrichtung seines Lebens, seine ganze Religion war ins Tiefste erschüttert. Das Fundament war weg. Wie ein Kartenhaus muss das in sich zusammengebrochen sein. Sollte Jesus doch der Messias sein? Das kann doch nicht sein. So ja auch heute, sollte es wirklich um Jesus gehen? Sollte der tatsächlich der einzige Weg zu Gott sein? Haben am Ende die Christen doch recht? Oder besser gefragt, die Bibel? Habe ich etwa auf den falschen Weg gesetzt? Sich das einzugestehen, ist das Schwerste überhaupt. Und je älter man wird, desto schwerer wird das. Im Rückblick zu sagen, 60, 70 Jahre meines Lebens habe ich in die verkehrte Richtung gelebt, das ist schwer. Wenn man noch so jung ist hier wie Jonathan, das ist noch nicht so dramatisch. Aber wenn man weiß, Jahrzehnte meines Lebens im Irrtum, das muss man sich erstmal eingestehen. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Jesus redete ihn mit Namen an, Saul. Das heißt, ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich, ich kenne deine Motivation, ich kenne deinen Eifer. Aber wieso verfolgst du mich? Man kommt nicht mehr gegen den lebendigen Gott an. Er wird kommen und wird alle Anstrengungen verwerfen und sagen, so bestimmt nicht. Er kann uns vernichten, wir ihn garantiert nicht. Menschen können Christen verfolgen, foltern, schlachten, schlimm genug. Aber gegen Gott und sein Reich richten sie nichts aus. Was verfolgst du mich? Es wird dir nicht gelingen. Und Saulus kriegt nur diese Frage von Jesus. Keinen Vorwurf. Diese Frage war ja schon ein Vorwurf. Was verfolgst du mich? Aber er kriegt eine Anweisung. Lass das, was du bisher getan hast, lass es sein. Ich gebe dir einen neuen Auftrag. Ich gebe deinem Leben eine neue Richtung. Gott nimmt ja nicht einfach unser altes Lebensziel weg und lässt uns dann so ziel- und planlos durch die Weltgeschichte rennen, sondern er gibt uns gleich wieder ein neues Ziel. Er kriegt eine neue Anweisung, für ihn war alles zusammengebrochen. Er, der große Lehrer, der zu Gamaliels Füßen gesessen hat, dem Elite-Lehrer. Alles zusammengebrochen. Nun liegt er da mit seiner Religion bankrott vor diesem gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Bankrott. Pleite, weiß nicht mehr weiter. Lebensbankrott. Und jetzt sagt Jesus ihm, steh auf, geh in die Stadt, dort kriegst du einen neuen Auftrag. Jesus nimmt ihm also nicht nur seine alte Überzeugung weg, sondern er gibt ihm auch gleich einen neuen Auftrag. Und seine Männer, die bei ihm standen, die waren alle sprachlos. Kostbares Gut, ne? Sprachlose Männer. Ja? Kommt doch nicht oft vor, oder? Ja. Waren alle sprachlos. Konnten nichts mehr sagen. Sie hörten die Stimme, konnten nichts mehr machen. Gestandene Männer. Irgendwie ist das hier ausgelullert. So. Ja. Die haben diese Stimme auch gehört. Und jetzt müssen sie ihn stützen, weil Saulus nichts mehr sah. Er war blind geworden. Liebe Gemeinde, wenn wir Jesus begegnen, dann blicken wir zunächst einmal nicht mehr durch. Dieses alberne Gerede, wir müssen nur zu Jesus kommen und alle Probleme sind weg, stimmt doch gar nicht. Ist doch gar nicht wahr. Es gibt so ein Eierpopeia-Christentum, das hat mit Christsein nichts gemeinsam. Es gibt eine christliche Frömmigkeit, die hat mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Es gibt ein dummes Gerede, ist doch egal, an welchen Gott man glaubt. Das hat mit Glauben, mit biblischem Glauben gleich gar nichts zu tun. Und es gibt ein Christentum, das guckt einmal im Jahr in die Bibel und fragt auch sonst nicht danach. Es gibt ein Christentum auch in Deutschland, auch in den Kirchen und Gemeinden, das geht an Jesus völlig vorbei. Und die falsche Frömmigkeit muss sich immer wieder selbst bestätigen und es ist alles erlaubt, solange es nicht in der Bibel steht. Bei Saulus war es, er wurde blind, der blickte nicht mehr durch. 3 Tage aß und trank er nichts, war darauf angewiesen, dass man ihn an die Hand nahm und ihn führte. Ein totaler Zusammenbruch. Hier bei ihm auch jetzt körperlich. Als hätte jemand auf dem Computer ein neues Betriebssystem aufgespielt, welches jetzt erstmal neu gestartet werden muss. Nochmal, das konnte nur der lebendige Gott selber tun. Bekehrungen können wir nicht machen. Und da können die Tipps noch so gut sein und noch so viele nützliche Hinweise, wie man das denn so macht, dass Menschen Christen werden. Wir machen das nicht. Das hätte hier kein Mensch gekonnt. Gott selber musste eingreifen. Und er hat nur einen Satz, was verfolgst du mich? Und bums, hat er diesen Mann bekehrt. Da sehen wir Gott am Werk, wenn Menschen Christen werden. Wenn sie erkennen, wer Jesus ist, wie wir vor Gott gerecht werden, wie wir vor ihm leben, das ist ein Wunder, ein Werk Gottes, was geschieht mit einem Menschen. In seinen späteren Briefen schreibt Saulus, der ja dann Paulus war, immer wieder von dem Alten und von dem Jetzt. Nun aber. Er sagt, früher, jetzt, das Alte, das Neue. Er meint sein Leben vor dieser Bekehrung und danach. Nun aber ist ohne Gesetz die Gerechtigkeit offenbar, die vor Gott gilt zum Beispiel. Könnten wir jetzt ganz viele Stellen finden, vorher, hinterher. Das zeigt, wie radikal und total dieses Damaskus-Erlebnis für ihn gewesen ist. Das kein Mensch hätte machen können. Ich kriege immer mal Einladungen, das steht jetzt hier nicht. Das ist immer gefährlich, wenn ich was erzähle, was hier bei mir gerade nicht steht. Dann weiß ich hinterher nämlich immer nicht, was ich gesagt habe. Ich kriege immer wieder mal Einladungen zu frommen Konferenzen, Tagungen. Und ich mag diese Themen nicht, die das zum Inhalt haben. Wie werden Menschen Christen? Welche Methoden wendet man an, um sie zum Glauben an Jesus zu führen? Ja, es gibt eine Methode, sag ihnen das Evangelium. Denn wir haben so viele unterschiedliche Menschen, da bräuchte man für jeden eine extra Methode. Und das kann nur Gott machen, denn er kennt mich durch und durch. Bist du diesem gekreuzigten und auferstandenen Herrn begegnet? Hast du eine Begegnung mit ihm erlebt? Dann weißt du, wie individuell Gott auf dich eingegangen ist. Deine Geschichte mit Jesus ist eine ganz andere als die des Bruders oder der Schwester neben dir. Eine ganz andere. Er hat nicht so 3, 4 Konzepte fertig und sagt so, die Gruppe jetzt so, die so, die so, sondern jeder individuell. Und da könnten wir jetzt zusammentragen, wir haben ja vor kurzem noch von euch beiden hier Zeugnisse gehört, wie Gott das macht. Was kein Mensch gekonnt hätte, Gott macht das durch seinen Geist. Und so auch bei Saulus. Das macht Gott, wenn wir jetzt den Text einmal weiterlesen, wir sehen, dass Gott jetzt einen seiner Leute beauftragt. Habe ich was Falsches gesagt? Also, dass Gott jetzt einen seiner Leute beauftragt, den weiteren Weg mit Saulus zu gehen. Die Bekehrung, das hat Gott gemacht. Aber diese ersten Schritte jetzt auf diesen neuen Weg, diese ersten Schritte mit diesem Jesus, da beauftragt jetzt Gott einen von seinen Leuten. Sehen wir dann später den Hananias, der ihn an die Hand nimmt und ihn begleitet auf diesen ersten Schritten, bis es dann hinterher heißt, dass Paulus Saulus die Augen auftat. Ja, dann fielen ihm die Schuppen von den Augen, er konnte sehen, heißt es, und ließ sich taufen. Da ist jetzt die Gemeinde dran. Auftrag der Gemeinde ist taufen, lehren, Jünger machen. Wort Gottes sagen. Was draus wird, steht in Gottes Hand. Das machen wir nicht. Gell, der Bauer setzt sich nicht auf sein Feld und zuppelt an diesen kleinen Sprösslingen darum, dass sie möglichst schneller wachsen. Da hat er nämlich alle rausgerissen. Sondern der wartet auf Regen und Sonne, auf hell und dunkel, Tag und Nacht. Und Gott schenkt das Wachstum. So ein Beruf des Landwirts oder des Gärtners ist nichts für ungeduldige Leute. Hat mir mein damaliger Lehrmeister immer gesagt. Wenn du ungeduldig bist, darfst du nicht Gärtner werden. Ungeduldig bin ich immer noch, Gärtner auch noch. Steht ja auch nicht in der Bibel, dieser Satz. Ne? Der kann sich ja auch irren. Ja. Ja. Also, wir würden dann sehen, wie Gott einen seiner Leute beauftragt. Die ersten Schritte im Glauben an Jesus, die muss niemand alleine gehen. Und da ist es auch wichtig, dass wir jemanden an der Seite haben, der mit uns diesen Weg geht. Hananias wurde von Gott beauftragt, sich um Saulus zu kümmern. Und dann auf einmal hat er es erkannt, wurde wieder sehend, ließ sich taufen. Und dann ist dieser Saulus als Paulus so vielen Menschen zum Segen geworden bis heute. Der wollte zu gerne Judenmissionar werden. Und Gott sagt, nein, du wirst Heidenmissionar. Wollte zu gern jetzt seinen Leuten sagen, hier, Jesus ist dieser Messias, aber Gott hat einen anderen Weg mit ihm. Du wirst Heidenmissionar. Jetzt hatte er den klaren Blick auf die Wege Gottes und darüber, wer Jesus ist, wie wir vor Gott gerecht werden, wie Heiligung geschieht. Jetzt ist er auch einer derer, die auf dem Wege sind. Denn es heißt ja, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, Vers 3 am Anfang, ne? Da heißt es ja auch, als er aber auf dem Wege war. Vorher heißt es, damit der Anhänger des neuen Weges, beziehungsweise besser übersetzt, die, die des Weges waren, gefesselt nach Jerusalem führt. Und als er selber auf dem Wege war, da handelt Gott. Nicht falsch verstehen, das macht Gott nicht immer so. Er hat für jeden seinen individuellen Weg, weil er uns kennt. Das eine Wort Gottes springt uns auf einmal an und dem anderen sagt es überhaupt nichts. Auf einmal fällt es uns wie Schuppen von den Augen und der andere sagt, ja und? Gott handelt individuell. Und so ist es der Geist Gottes, der allein umfassend verändert. Das können wir nicht machen. Wir verändern auch unsere Umwelt nicht allein durch unsere Präsenz. Ich habe den Eindruck, dass so die letzten 5, 8, 10 Jahre es in den christlichen Verkündigungen immer wieder heißt, da wo wir sind, verändern wir unser Umfeld. Nein. Wo das Wort Gottes ist, das verändert das Umfeld. Denn was ist draus geworden? Viele Christen sitzen nur noch da, feiern ihre Lobpreisgottesdienste und denken, naja, die Umwelt ändert sich schon von alleine. Das Evangelium müssen wir ja nicht mehr sagen. Das Wort Gottes verändert, nicht die Präsenz der Gläubigen. Das Wort Gottes allein. Und ich möchte, dass wir neu dankbar werden und jeden Tag neu wieder wissen, was wir mit der Bibel in der Hand haben. Das Wort Gottes lesen können, es haben. Morgens, mittags, abends drin lesen können. Wenn wir es nicht verstehen, wieder und wieder kauen. Luther hat mal gesagt, die Schrift ist wie ein Kräutlein. Je mehr du sie reibst, desto mehr duftet sie. Ja. Dass uns das neu wichtig wird. Uns von Gott verändern lassen. Und wenn du noch nicht dem Gekreuzigten und Auferstandenen begegnet bist, dann bitte ihn darum, um diese Begegnung. Denn er bietet sich dir an, im Kreuz und in der Auferstehung. Und er will das Steuer deines Lebens übernehmen. Saulus wurde zum Paulus. Nicht immer ist es so radikal. Mancher wächst auch rein in den Glauben. Von klein auf hört er das Wort Gottes, geht in die Kinderstunde hier in die evangelische Gemeinschaft Kölbe. Hallo mal nach oben. Ja. Und wächst so rein in den Glauben. Aber irgendwann müssen wir mal wissen, ob ich mit Jesus lebe oder nicht. Und ob ich es ihm mal ausdrücklich auch gesagt habe. Und das soll uns neu motivieren, diesen Weg zu gehen und zu denen zu gehören, die des Weges sind, durch diese Zeit in die Ewigkeit. Dazu segne uns Gott. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir möchten dir von Herzen Danke sagen, dass dieses Wunder heute immer noch geschieht. Dass du Menschen begegnest. Dass du ihr Leben umkrempelst. Dass du auf den neuen Weg führst, der zu dir führt, durch Jesus Christus. Bewahre uns davor, Herr, zu meinen, wir müssten das machen. Uns hast du gesagt, wir sollen dein Wort weitergeben. Wir sollen lehren. Gib, Herr, dass wir das, was an uns liegt, dazu tun. Und dann aber auch die Geduld, dich machen zu lassen. Segne uns dazu, auch als Gemeinde hier miteinander. Amen.